Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 1 bis 3 der 62. Sure, der Sure Jum'ah. Und nun zur Übersetzung der Verse, aus denen hervorgeht, dass Mohammed, sallallahu alaihi wa sallam, der Letzte in der Reihe der göttlichen Gesandten, auch anderen späteren, die sich ihm damals noch nicht anschlossen, Rechtleitung war und ist. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Alles, was in den Himmeln und auf Erden ist, preis Gott. Gott, den Herrn und Herrscher, der heilig, absolut rein und erhaben jeglicher Unvollkommenheit, allmächtig und allwissend ist. Er ist es, der aus der Mitte des Lesens und Schreibens Unkundiger einen Gesandten erwählte, damit dieser ihnen sein Gottes Wort vortrage und sie, die sich zuvor in offensichtlichem Irrtum befanden, läutere und sie das Buch und die Weisheit lehre. Dieser Gesandte ward auch der Prophet anderer, die sich ihm erst später anschlossen. Und er, Gott, ist der Allmächtige, Allwissende.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen, guten Abend, verehrte Damen und Herren, hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Ich heiße Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Die Sendungen des deutschen Programms können Sie jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit über die Frequenz 5940 kHz im 49-Meter-Band empfangen. Unser tägliches Programm sowie unsere aktuellen Nachrichten, Interviews, diverse Programme und weitere Beiträge können Sie auch über unsere Website parstoday.com/de abrufen. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm am Samstag, dem 12. Dezember 2020, gleich dem 22. Orsar 1399 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Danach folgt ein Interview. Anschließend geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie eine weitere Folge aus unserer Sendereihe »So wird gesagt«. Dann geht es weiter mit unserem Sonderbeitrag »Zweiter Schritt der Revolution im Jahr des Produktionsschwungs«. Wir wünschen Ihnen guten Empfang. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten, zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Iran, USA streben Aufopfern palästinensischer Ideale an. Iranischer Botschafter ins türkische Außenministerium einbestellt. Lavrov, JCPOA sollte nicht überdacht werden. Hisbollah, arabische Kompromissler sind frustriert über die Normalisierung der Beziehungen zu Israel. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Iran, USA streben Aufopfern palästinensischer Ideale an. Das Außenministerium der Islamischen Republik Iran wirft den USA vor, zu versuchen, palästinensische Ideale mit Hilfe verschiedener Methoden aufzuopfern. Das iranische Außenministerium schrieb am Freitagabend in einer Mitteilung auf Twitter in englischer Sprache, die Vereinigten Staaten versuchen Anreize wie die Entfernung von bestimmten Ländern aus schwarzen Listen oder die Lieferung von F-35-Kampfflugzeugen an bestimmte Länder oder die Anerkennung von Besatzung, andere Länder für das Aufopfern palästinensischer Ideale zu gewinnen und sich damit Landräubern anzuschließen. In diesem Tweet hieß es dazu weiter, dieses Mobbing und diese Bestechung, die weder Frieden noch Diplomatie seien, würden nicht lange Bestand haben können. Das Weiße Haus behauptete in dieser politischen Erklärung, Waffenverkäufe, die direkt die Anschreckungsfähigkeit der Vereinigten Arabischen Emirate verstärken, stehen im Einklang mit der Außenpolitik und den nationalen Zielen der USA. Die US-Regierung gab dem Kongress am 10. November bekannt, dass sie den massiven Verkauf von Produkten von General Atomics, Lockheed Martin und Raytheon an die Vereinigten Arabischen Emirate genehmigt hat. Der Deal umfasst mehr als 50 F-35-Kampfflugzeuge, mehr als 14.000 Bomben und Munition. Die Vereinigten Staaten haben auch die israelische Besatzung anerkannt und die Trump-Regierung hat in den letzten Monaten einige arabische Länder unter Druck gesetzt, die Beziehungen zum israelischen Regime zu normalisieren. Iranischer Botschafter ins türkische Außenministerium einbestellt. Aus Protest gegen die Reaktion der Islamischen Republik Iran auf die jüngsten Anti-Iran-Äußerungen von Recep Tayyip Erdogan hat das türkische Außenministerium den iranischen Botschafter in Ankara einbestellt. Das türkische Außenministerium behauptete in einer Erklärung am Freitagabend, trotz verschiedener Möglichkeiten, sein Missfallen auszudrücken, hat das iranische Außenministerium die Türkei auf Twitter ins Visier genommen. Erdogans unkonventionelle und aufdringliche Äußerungen stießen bei allen Iranern auf breite Kritik und Iraner verurteilten sie einstimmig scharf. Niemand kann über unser liebes Aserbaidschan, die iranische Provinz, sprechen, schrieb der iranische Außenminister in einem Tweet als Antwort auf die Äußerungen des türkischen Präsidenten in Baku am Donnerstag. Mohammad Javad Zarif betonte, Erdogan wurde nicht gesagt, dass das Gedicht, das er in Baku falsch gelesen habe, mit der erzwungenen Trennung der nördlichen Regionen von Aras von ihrem Heimatland Iran zusammenhängt. Zarif fügte hinzu, hat er nicht verstanden, dass er gegen die Souveränität der Republik Aserbaidschan gesprochen hat? Niemand kann über unser liebes Aserbaidschan sprechen, unterstrich Irans Außenminister. Iran hat am Freitag die türkische Botschafterin Derya Oz einberufen und sich offiziell über die Äußerungen des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan beschwert, die Teheran in Bezug auf die Frage der Trennung Aserbaidschans als inakzeptabel und einmischend ansieht. Bei der Zeremonie, an der auch der aserbaidschanische Präsident Ilham Aliyev teilnahm, rezitierte der türkische Präsident ein Gedicht, das die Trennung Aserbaidschans im Turkmenchai-Vertrag nach dem Ende des russisch-persischen Krieges behandelt. Erdogan verwies damit auf die Besetzung der aserbaidschanischen Gebiete Lachin und Karabach. Lavrov, JCPOA sollte nicht überdacht werden. Der gemeinsame umfassende Aktionsplan darf nach den Worten des russischen Außenministers Sergei Lavrov nicht überarbeitet oder dem etwas zugefügt werden. In einem Webinar mit Irna und ihren Reportern am Samstag erklärte der russische Außenminister, die Position des Iran zu JCPOA ist durchdacht und wir unterstützen sie. Wir unterstützen nicht die Positionen von Ländern, die andere Themen als die Nuklearfrage im Atomabkommen ansprechen wollen. Wir seien uns einig, dass die gegenwärtige Situation im Zusammenhang mit dem internationalen Atomabkommen auf den Rückzug der Vereinigten Staaten aus dem Abkommen und die von Washington verhängten Sanktionen zurückzuführen ist, sagte Lavrov. Der russische Außenminister sagte, die Vereinigten Staaten hätten den Iran tatsächlich dafür bestraft, dass Washington seinen Verpflichtungen nicht nachgekommen sei. Wir glauben, dass die Position der USA zum Atomabkommen nicht konstruktiv sei. Er fuhr fort, die Kapazitäten des Atomabkommens sollten genutzt und der Ausgleich zwischen Verpflichtungen und Interessen des Iran in diesem internationalen Abkommen eingehalten werden. Das JCPOA sei eine großartige Leistung. Trotz US-Provokationen erfüllte der Iran seine Verpflichtungen aus dem gemeinsamen umfassenden Aktionsplan und setzte das NPT-Zusatzprotokoll und das Sicherheitsabkommen der Internationalen Atomenergieagentur um, sagte Lavrov, was von der internationalen Gemeinschaft gewürdigt und gelobt werde. Wir akzeptieren keine einseitigen westlichen Sanktionen und unterstützen die spezifischen Maßnahmen der Islamischen Republik Iran, sagte er. In Bezug auf die Rolle des Iran und Russlands bei der Lösung regionaler Probleme erklärte Lavrov, Iran und Russland seien zwei mächtige Weltakteure und diese beiden Mächte könnten ihre Rolle in der Weltordnung spielen und die Grundsätze der UN-Charta, die die Gleichheit von Nationen und Gerechtigkeit bekräftigen, könnten jetzt noch besser verwirklicht werden. Hisbollah. Arabische Kompromissler sind frustriert über die Normalisierung der Beziehungen zu Israel. Die libanesische Hisbollah-Bewegung hat den Schritt marokkanischer Verantwortungsträger, die Beziehungen zum israelischen Regime zu normalisieren, verurteilt und unterstrichen, dass die arabischen Kompromissler bald von dieser Aktion enttäuscht sein und feststellen würden, dass sie ihr Land in Gefahr gebracht hätten. Laut dem libanesischen Nachrichtensender Al-Menar hieße dazu in einer am Freitag verbreiteten Hisbollah-Erklärung, die Ankündigung der Maghreb-Führer über die Normalisierung der Beziehungen zum israelischen Feind steht im Zusammenhang mit dem sukzessiven Sturz einiger arabischer Regime, die auf Wunsch der Vereinigten Staaten und des zionistischen Regimes die palästinensischen Ideale untergraben haben und zerstören wollen. Die Hisbollah fügte hinzu, sich dem Druck der Vereinigten Staaten und des zionistischen Regimes zu beugen, mit der Gier Interessen zu gewinnen oder Sanktionen aufzuheben, ist nichts anderes als eine Illusion. In dieser Erklärung hieß es zudem, die Kompromissler werden bald feststellen, dass ihr Land auf diese Weise dem israelischen Feind und seinen gefährlichen Verschwörungen ausgesetzt ist. Die Hisbollah fügte hinzu, dass die wahre Hoffnung bei den freien Menschen in Marokko, die sich dem französischen Kolonialismus widersetzten, und auch bei allen ehrenwerten islamischen Nationen bleibe. Nationen, die die verräterischen Kompromisse zu Fall bringen und starke Unterstützer der widerstandsfähigen palästinensischen Nation sein würden. Marokko und Israel haben vereinbart, die Beziehungen zu normalisieren, sagte US-Präsident Donald Trump am Freitag auf Twitter. Unter dem Druck von US-Präsident Donald Trump, die Beziehungen zwischen den arabischen Regimen und dem israelischen Regime zu normalisieren, haben sich bisher drei Länder, Vereinigte Arabische Emirate, Bahrain und Sudan, formell mit Israel auf eine vollständige Normalisierung der diplomatischen Beziehungen geeinigt. US-Präsident Donald Trump hatte am vergangenen Donnerstag behauptet, dass auch Marokko die Beziehungen zu Israel normalisieren wird. Marokko lehnt amerikanischen Jahrhundertdeal ab. Die Regierung in Rabat hat infolge weit verbreiteter Verurteilungen einer Normalisierung der Beziehungen zum israelischen Regime den von dem US-Präsident Donald Trump ins Gespräch gebrachten sogenannten Jahrhundertdeal abgelehnt. Der marokkanische Premierminister Saad Eddine Osmani sagte am Freitag, der marokkanische König Mohammed VI. Habe Kontakt mit dem Chef der palästinensischen Autonomiebehörde Mahmoud Abbas aufgenommen und ihm dabei versichert, dass seine Position zur Unterstützung der palästinensischen Sache unveränderlich sei. Unterdessen verurteilten Cyberspace- und Social-Media-Nutzer in Marokko die Entscheidung der Führer ihres Landes, die Beziehungen zu Tel Aviv zu normalisieren und unterstrichen, der Weg Washingtons und des israelischen Regimes, die arabischen Länder für Kompromisse zu gewinnen, sei eine Geiselmethode. Nach dem amerikanischen Plan des Jahrhundertdeals wird die heilige Stadt Al-Quds Jerusalem dem israelischen Regime übergeben und die palästinensischen Flüchtlinge haben kein Recht auf Rückkehr und Palästina wird nur die verbleibenden Gebiete des Westjordanlandes und des Gazastreifens besitzen. Abriss von 53 palästinensischen Häusern in 2 Wochen durch israelische Streitkräfte. Die israelische Armee hat seit Anfang Dezember 53 palästinensische Häuser in der Stadt Al-Quds, Jerusalem, im Westjordanland unter dem Vorwand illegaler Bauarbeiten und fehlender Genehmigungen abgerissen. Das Büro der Vereinten Nationen für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten teilte in einer Erklärung am Samstag mit, infolge dieser Zerstörungen seien 67 Palästinenser aus ihren Häusern vertrieben worden und weitere 860 Menschen hätten davon Schaden ertragen. Einige palästinensische, internationale und sogar israelische Institutionen haben erklärt, Tel Aviv habe die Anzahl der Baugenehmigungen für Al-Quds und im Westjordanland lebende Palästinenser absichtlich reduziert. Die Europäische Union hat gewarnt, dass 200 in Jerusalem lebende palästinensische Familien Gefahr laufen, gezwungen zu werden, ihre Häuser zu räumen, damit dort Siedlungen für Israelis gebaut werden. Gemäß der Resolution 2334 des UN-Sicherheitsrates sind israelische Siedlungsaktivitäten illegal. Das israelische Regime versucht jedoch, durch die Zerstörung palästinensischer Häuser und den Bau von Siedlungen die geografische Struktur der palästinensischen Gebiete zu ändern und in diesen Gebieten neue Fakten zu schaffen, um seine Hegemonie zu festigen. Mission japanischer Selbstverteidigungskräfte im Nahost um ein weiteres Jahr verlängert. Angesichts anhaltender Spannungen hat die japanische Regierung angekündigt, die Mission ihrer Selbstverteidigungskräfte im Nahen Osten um ein weiteres Jahr zu verlängern. Das japanische Fernsehen gab am Samstag bekannt, dass im Nahen Osten ein Zerstörer und ein Selbstverteidigungspatrouillenflugzeug für eine nachrichtendienstliche Mission eingesetzt wurden, um die Sicherheit japanischer oder für Japan arbeitender Schiffe zu gewährleisten. Die Kabinettsminister stimmten der Verlängerung bei einer Kabinettssitzung am Freitag zu. Die Mission sollte am 26. Dezember enden. Dies war die erste genehmigte Verlängerung der Mission. Die japanische Regierung hat im vergangenen Jahr den Einsatz von Verteidigungspersonal im Nahen Osten genehmigt, um Informationen zum Schutz japanisch verbundener Schiffe sowie zur Gewährleistung der Sicherheit des Tankerverkehrs zu sammeln. Der Plan sah vor, ein U-Boot, ein Patrouillenflugzeug mit 260 Mitarbeitern zum Golf von Oman und zur Bab al-Mandeb-Straße zu schicken. Stabilität in Westasien ist eine Notwendigkeit für Japan, das den größten Teil seines Öls aus der Region bezieht. Politischen Beobachtern zufolge könnten Japans diplomatische Bemühungen zur Deeskalation der Spannungen im Nahen Osten und der Hormuz-Plan der Islamischen Republik Iran in der Region dazu beitragen, die regionale Zusammenarbeit bei der Sicherstellung des Energietransfers nach Japan zu stärken, auf das rund 90% der Region entfallen. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit wolkenlos bei Temperaturen um 2 Grad Celsius. In einigen weiteren Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 1 Grad, Mashhad minus 3 Grad, Esfahan 3 Grad, Shiraz 5 Grad und Bandar Abbas 18 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Der amtierende amerikanische Präsident Donald Trump sieht sich nach wie vor als Sieger der Wahl in den Vereinigten Staaten und versucht weiterhin Wahlbetrug nachzuweisen. Christoph Hörstel, Bundesvorsitzender der Neuen Mitte, spricht im Interview mit Seyed Hidayatullah Shorokhny über die angebliche organisierte Wahlfälschung in den USA. Heute hören Sie den zweiten Teil des Interviews. Das vollständige Interview können Sie sich auf unserer Website pastoday.com/de anhören.
Herr Hassel, dem wird aber entgegengesetzt, indem zum Beispiel der US-Justizminister Barr gesagt hat, ich zitiere, er habe keine Hinweise auf umfangreichen Wahlbetrug. Der ist nicht irgendjemand, sondern der Justizminister, der von auch Trump eingesetzt worden ist. Ja. Was sagen Sie dazu?
Ich kann Ihnen sagen, ich erwarte, dass Barr nicht mehr lange Justizministerin ist. Wenn Sie gehört hätten, was die Richterin Jeanine Spiro zu dem Mann sagt, ich habe mich hier auch ein bisschen kaputt gelacht, die Amerikaner haben auch einen wahnsinnig tollen Humor, ja. Das ist extrem sympathisch, das mochte ich an den Amis schon immer gerne. Und die hat so mit dem aufgeräumt, der kann nicht im Amt bleiben. Ich sage Ihnen eine ganz kurze Sache nur dazu. Man darf als ein Mensch im Justizwesen niemals über eine laufende Untersuchung und schon überhaupt nicht, gar niemals, auf gar keinen Fall, als Justizminister über eine laufende Untersuchung zur Wahl des Präsidenten der Vereinigten Staaten irgendetwas sagen, bevor diese Untersuchung nicht abgeschlossen ist. Das ist meine grundsätzliche Sache. Er hat sich vollkommen verrannt. Allein deswegen, ganz egal, was er gesagt hat, müsste er eigentlich zurücktreten oder gefeuert werden. Aber jetzt wird es interessant, denn er hat ja dieses eine nette Wort gesagt, was auch sehr seriös ist, das kann man auch nicht anders machen. Er hat gesagt, zu diesem Zeitpunkt. Und seine Aussage ist nun einfach mal gekommen, bevor das Filmmaterial aus Georgia, wo man vor laufenden Kameras bestens dokumentiert, 4 Kameras laufen da, man sieht, das ist alles völlig illegal. Man sieht, dass die ganze Unterbringung der Wahlbeobachter in Fulton County, dass das so gar nicht geht. Und wir können eben ausrechnen, bis zu 30.000 Stimmen kann das da betreffen. Und wir haben ja diesen jämmerlichen Vorsprung in Georgia von knapp 12.000 Stimmen. Also alleine aus diesem gefilmten Vorgang heraus lässt sich das so nicht mehr halten. Und das wusste Justizminister Barr nicht zu diesem Zeitpunkt. Also könnte man ihn in der Sachaussage entschuldigen, aber nicht entschuldbar ist, dass er in eine laufende Untersuchung in dieser krassen Form eingegriffen hat.
Herr Hostel, bleiben wir beim Bundesstaat Georgia. In diesem Bundesstaat will Trump eine komplette Neuabstimmung durchsetzen. Sein Wahlkampfteam hatte bekannt gegeben, dass eine entsprechende Klage beim zuständigen Gericht eingereicht worden sei. Welche Chancen besteht da?
Also man kann ja sagen, was immer man jetzt anführen will, gegen die Kamerabilder lässt sich sehr wenig sagen. Und ich kann nur warnen davor, diese Sache auf die leichte Schulter zu nehmen, weil die Kamerabilder in Fulton County zeigen, was in diesen 6 schwierigen Staaten, die ich aufgezählt hatte, tatsächlich und auch in anderen Staaten, aber da ist das Ergebnis nicht so krass, neben der Lage nach Mitternacht sozusagen. Also gibt es keine so rasanten Umschwünge durch irgendwelche Stimmen, die irgendwo hergekommen sind, ohne dass jemand zugeguckt hat, was das eigentlich war. Und soweit das gesehen wurde, gibt es extrem schwierige Stellungnahmen. So in diesem Fall, also tatsächlich in Georgia, sieht es nun so aus, dass ja die Wahlbeobachter im Wahlbezirk Fulton überhaupt nicht im Grunde Wahlbeobachter und Wahlprüfer waren. Geht nicht. Wenn man 20 oder mehr Meter weg sitzt, kann man nichts sehen. Und das wurde so organisiert. Und das andere sind diese stundenlangen Filmaufnahmen, die diese Fälschung nachts belegen um 23.05 Uhr. Das ist auch sehr unangenehm. Und das alleine ist ja inzwischen aufgetaucht, zusätzlich zu den anderen Problemen in Georgia, die ich aufgezählt hatte. Und damit ist ja einigermaßen klar, das geht so gar nicht. Ich sage noch mal kurz, Georgia, 20.000 Stimmen ohne Wohnsitznachweis geht nicht. Und dann eben 96.600 Stimmen, Briefwahlstimmen gezählt, vermutlich für Biden, obwohl es da kein Verzeichnis im Rücklauf gibt, was da für Stimmen eingegangen sind. Die kommen irgendwoher. Und damit ist Georgia sozusagen, steht eigentlich vor dem Fall. Wenn das Gericht hier anders entscheidet, um auch das zu sagen, dann könnte der Gouverneur einschreiten und allerdings wieder die Landesparlamentarier, würde man in Deutschland sagen, also die Bundesstaatsparlamentarier, könnten das Recht, das sie in der Verfassung haben, an sich nehmen in einem förmlichen Akt und könnten sagen, wir sprechen diese Wahlmänner, in Klammern, wie es sich gehört, dem amtierenden Präsidenten Donald Trump zu. Das ist möglich. Bisher wurde das nicht gemacht. Und Sie können sich kaum vorstellen, dass der weit über 70 Jahre alte Anwalt Rudy Giuliani in die Kamera gebrüllt hat bei seinem Aufsager, wie feige denn diese Parlamentarier eigentlich sind, dass sie ihr gutes Recht für ihren Präsidenten, das sind ja Republikaner, nicht wahrnehmen. Er war außer sich vor Wut darüber.
Herr Hossel, der 15. Dezember ist ein wichtiges Datum für die US-Wahl. Was könnte da passieren?
Im Grunde genommen ist da alles möglich. Es ist möglich, dass der Termin scheitert, sozusagen, weil sich alle zu uneinig sind. Es ist möglich, dass auf irgendeine Weise das amerikanische System, ich meine, dass offenbar so stark ist, dass Rudy Giuliani, der ein alter, erfahrener Anwalt ist und sich auch mit der Mafia angelegt hat schon, er hat einen Fall zitiert. Da geht er an den Richtertisch, Tisch des Angeklagten. Er hat ihn auch namentlich genannt, Fat Tony, das muss irgendwie so ein Mafia-Killer gewesen sein. Und er hat gesagt, Fat Tony, ich habe wirklich die Hosen voll. Ich habe furchtbar Angst vor dir. Aber könntest du nach diesen ganzen Beweisen nicht einfach mal sagen, wie viele Menschen du umgebracht hast? Hat er gemacht. Das ist bekannt. Und Fat Tony wurde verknackt. Und die Sache ist eben, dass offenbar eine riesige Einschüchterung los sein muss. Können Sie sich das vorstellen? Also ich kann mir das nicht vorstellen in Deutschland, dass so krasse Dinge vorfallen. Die Landesparlamentarier sitzen da auf ihren Hinterteilen und machen gar nichts. Und ihre Partei ist also so krass in einer Form geschadet worden und der amtierenden Kanzlerin zum Beispiel oder sowas, kann man sich vorstellen, dass die SPD einen riesigen Wahlbetrug organisiert und das ist alles auf Kamera und sowas. Und die Parlamentarier machen nichts. Also für mich ist das nicht vorstellbar. Das ist nur vorstellbar, wenn man die USA versteht, wo ein illegaler, krimineller, mafiotischer Druck auf Menschen ausgeübt wird, ihre Rechte nicht wahrzunehmen oder einzuklagen. Das sind die Lagen. Deswegen weiß man gar nicht, was an diesem 15. Dezember passiert. Man weiß überhaupt nicht, was da herauskommen wird. Und was passiert? Vielleicht gewinnen die Staatsparlamentarier im Bundesstaat Georgia tatsächlich ihren Mut zurück und legen los. Aber dann kann ich Ihnen sagen, wird der Biden-Wahlsieg kaum zu halten sein, weil wir diese anderen Fälle haben, Pennsylvania, Michigan und Wisconsin, wo so krasse Dinge vorgefallen sind, dass man dann nicht dabei da vorbeigehen kann und kann sagen, okay, die gucken wir jetzt gar nicht an, wir gucken nur Georgia an. Das wird nicht klappen.
Herr Hossel, am 20. Januar ist die offizielle Vereidigung des neuen Präsidenten. Sieht die Verfassung vor. Wer könnte da vereidigt werden?
Tja, im Moment ist das sehr spannend. Ich möchte überhaupt nicht ausschließen, heute nach diesen Ergebnissen, nach diesem Film vor allen Dingen, der ziemlich vieles einfach umwirft, weil das System der Wahlfälschung, das Rudy Giuliani von Anfang an beklagt hat, und ich habe da intensiv dran teilgenommen und jedes Video von A bis Z mehrfach gesehen, dass dieses System plötzlich auf Kamera belegt ist. Und wenn das der Fall ist, kann ich mir nicht vorstellen, dass diese Vereinigten Staaten von Amerika Joseph Biden vereidigen werden. Ich weiß nicht, wie das gehen soll.
Vielen Dank, Herr Hossel, für dieses Gespräch.
Alles Gute nach Teheran, lieber Herr Schröck.
Liebe Zuhörer, nun hören Sie eine weitere Folge aus unserer Sendereihe So wird gesagt. Gute Unterhaltung.
Gesagt. Sie erinnern sich, liebe Hörerfreunde, ein Vogel begegnete auf einer schönen Wiese einem Mann, der sich als frommer Einsiedler ausgab, in Wirklichkeit aber ein Vogelfänger war. Der Vogel riet dem Mann, wieder unter die Menschen zu gehen. Er gab ihm allerlei Ratschläge, als er plötzlich die Körner in der Vogelfalle bemerkte. Der Vogelfänger erklärte, diese Körner gehörten Waisenkinder. Der Vogel überlegte, ob er sich von diesen Körnern nehmen darf oder nicht. Der Vogelfänger aber sagte, er müsse selber wissen, ob er es darf oder ob es Sünde ist. Jedenfalls müsse er dafür bürgen, selber die Schuld auf sich zu nehmen, falls sich die Besitzer melden. Der Vogel sagte, er habe nichts dabei, was er als Pfand hinterlassen könnte. Der Vogelfänger schlug ihm vor, wenn du kein Pfand hast, mit dem du bürgen kannst, warum bürgst du dann nicht mit dir selber? Der Vogel sagte, was meinst du damit? Mach schnell, ich habe großen Hunger. Der Vogelfänger, nun, du nimmst dir von den Weizenkörnern. Und wenn du satt bist, musst du dort sitzen bleiben, wo sie gelegen haben, damit du den Waisenkindern, wenn sie kommen, erklären kannst, wieso du dir davon genommen hast. Der Vogel nahm den Vorschlag an und eilte zu den leckeren Körnern rüber. Kaum hatte er einige aufgepickt, als die Falle zuschnappte. Da erst begriff er, dass der Mann ein Vogelfänger war und alles erlogen hatte, von dem Einsiedlertum bis zur Gottesanbetung. Er schalt sich insgeheim dafür, dass er so einfältig gewesen war und dachte, warum habe ich bloß diesem Kerl auch noch so viele Ratschläge gegeben? Der Vogelfänger aber sagte, trotz all deiner Weisheit bist du mir schließlich ins Netz gegangen. Dir ist sicher die Lust darauf vergangen, jemals wieder einem Einsiedler einen guten Rat zu geben. Der Vogel seufzte. Ja, ich bin auf deine Lügen reingefallen und Opfer meiner Leichtgläubigkeit geworden. Der Vogelfänger. Nein, du bist weder Opfer meiner Lügen noch deiner Leichtgläubigkeit geworden, sondern du hast zwei Sünden begangen und deswegen bist du ins Netz geraten. Der Vogelfänger weiter. Erstens hast du um deinen Hunger zu stillen, selbst ein Gebot aufgestellt und es für richtig befunden, etwas an dich zu reißen, was Waisenkindern gehört. Du hast behauptet, das wäre für einen hungrigen Wanderer keine Sünde. Da schämte sich der Vogel und sagte, stimmt, aber was war meine zweite Sünde? Der Vogelfänger. Die zweite war, dass du dann von dem gegessen hast, was dir nicht zusteht. Du hast die Weizenkörner der Weisen gegessen. Als Strafe bist du ins Netz geraten. Du bist nicht ins Netz gegangen, weil du meine Lügen geglaubt hast, sondern wegen deiner Heuchelei. Der Vogel fragte, welcher Betrug denn? Ist es etwa keine Heuchelei, erklärte der Vogelfänger, dass du so viel von Glauben und Religion geredet hast, aber als es ums Handeln ging, selber Verbotenes tatest. Du hast es also verdient, dass du mir ins Netz gegangen bist. Der Vogel schämte sich. Da sagte der Vogelfänger, übrigens war nicht alles, was ich gesagt habe, gelogen. Unser Nachbar ist nämlich wirklich gestorben und diese Weizenkörner gehören Waisenkindern, nämlich den Kindern meines verstorbenen Nachbarns. Ich habe sie ins Netz gelegt, um einen Vogel für ihr Abendessen zu fangen. Liebe Hörerfreunde, nach dieser Geschichte aus dem Masnavi von Molavi erklären wir das folgende Sprichwort. دروغ آسمانی را نمیتوان پرداخت. In einer Stadt gab es zwei Männer, die gute Freunde waren. Der eine schlug dem anderen vor, lass uns auf Reisen gehen. Da sagte der andere, es geht nicht. Wir haben doch kein Handwerk gelernt. Wie sollen wir uns denn unterwegs Geld verdienen? Verstehst du dich auf ein Handwerk? Der andere, natürlich, ich verstehe mich auf das Erfinden von Lügen. Wenn wir irgendwo hinkommen, werde ich ein paar interessante Geschichten erfinden und mich dafür bezahlen lassen. Der zweite, das trifft sich ja gut. Ich verstehe mich nämlich ganz gut darauf, Lügen zu bearbeiten und zu rechtfertigen. Ich werde die Lügen, die du erfindest, so aufbereiten, dass alle glauben, sie sind wahr. Der Lügenerfinder und der Lügenaufbereiter machten sich auf den Weg. In der nächsten Ortschaft versammelten sie einige Leute um sich und erzählten in Rausch und Bausch eine Lügengeschichte. Der erste sagte, ich bin einmal auf die Jagd gegangen. Da habe ich ein Reh erblickt und auf es gezielt. Es war eines von diesen Rehen, die wie der Blitz davonrennen. Doch ich konnte es erlegen. Schnell eilte ich herbei, da sah ich etwas ganz Erstaunliches vor mir. Die Leute fragten prompt, ja was denn? Der Lügenerfinder, das Fleisch des Rehs war schon gebraten. Da habe ich mich hingesetzt und es sofort verspeist. Alle wunderten sich, wie kann das sein, als sich der andere Mann einschaltete, um die Lüge glaubhaft zu machen. Leute, wundert euch nicht. Es kann vieles passieren. Vielleicht war das Reh mitten in einem trockenen Strauch gefallen und neben dem Strauch lag ein trockenes Tuch. Die Kugel meines Kameraden ist durch den Stoff gefahren und hat ihn entflammt und dann hat der trockene Strauch Feuer gefangen und so wurde das Reh gleich gebraten. Die Leute wollten das Ganze zwar nicht so recht glauben, aber sie schwiegen und spendeten den beiden etwas als Lohn für die Unterhaltung. Die beiden Lügner machten sich wieder auf den Weg in die nächste Ortschaft. Auch dort versammelten sie einige Leute um sich. Und der Lügenerfinder rief: »Hört her, ich habe einen Vogel hoch im Himmel abgeschossen. Er fiel zu Boden, und als ich herbeieilte, sah ich, dass er zu einem süßen Geflügelgulasch geworden war. Da habe ich mich gleich hingesetzt und mir den Magen mit diesem leckeren Gulasch vollgeschlagen.« Nun war die Reihe an dem zweiten Lügner, dass er die Lüge aufbereitet. Er schwieg jedoch. Da lachten die Schaulustigen und gingen davon. Als die beiden alleine waren, schimpfte der erste mit dem zweiten: »Ich habe mir Mühe gegeben, um eine Lüge zu ersinnen. Aber du hast nichts dazu gesagt. Es war doch abgemacht, dass ich eine Lüge ersinne und du sie so hinstellst, dass die anderen sie glauben. Du hast geschwiegen und die anderen haben mir nicht mehr geglaubt.« Der Mann, der die Lüge hatte aufbereiten sollen, sagte: »Aber es ging ja nicht. Ich konnte doch nichts machen. Du hast eine Lüge hoch aus dem Himmel gegriffen. Du bist mit einer Duruche Osemani hergekommen, mit einer Himmelslüge. Du hättest eine von der Erde bringen müssen.« »Ich sehe da keinen Unterschied«, wandte der andere ein und bekam zu hören: »Natürlich gibt es einen Unterschied, sogar einen großen. Hast du dir nicht überlegt, wie ich eine Lüge, die über unseren Köpfen in hoch der Luft passieren sein soll, mit einem Gulasch, der hier unten auf der Erde zubereitet wird, rechtfertigen kann? Für diesen Gulasch braucht man Walnusskörner und Granatapfelsirup, Speisefett, eine Schüssel, einen Topf und vieles mehr. Wie soll ich in der trockenen Steppe, wo du den Vogel erlegt hast, solche Dinge herbeilügen? Du sollst wissen, Duruche Osemaniro Nemitavon Pardocht. Das heißt so viel wie: Eine Lüge hoch aus der Luft lässt sich nicht zurechtstutzen. Wenn also jemand lügen wollte, was Gott verhüte, und nichts findet, um diese Lüge als wahr hinzustellen, benutzt man dieses Sprichwort auf ihn.
Verehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit unserem Sonderbeitrag »Zweiter Schritt der Revolution im Jahr des Produktionsschwungs«. Wir wünschen gute Unterhaltung.
Ayatollah Khamenei, das Oberhaupt der Islamischen Revolution Irans, hat vor etwa 10 Jahren die Notwendigkeit der Entwicklung einer widerstandsfähigen und ölunabhängigen Wirtschaft angesprochen. Die Stützung auf den Verkauf nur eines Mindestmaßes an Rohöl bedeutet nicht, dass die Rolle des Erdöls in der Wirtschaft ignoriert wird. Die Erfahrungen zeigen, dass eine der schwerwiegendsten wirtschaftlichen Missstände in Iran die Abhängigkeit von Erdöl ist. Das iranische Öl ist das Herz der Wirtschaft des Landes, weshalb die USA die härtesten internationalen Sanktionen gegen die iranische Ölexporte verhängten und sofort alle Exportwege schließen, die sie finden. Das Office for Terrorism and Financial Intelligence des US-Finanzministeriums hat sich in den letzten Jahren stark auf Ölsanktionen konzentriert. Dieses Amt in den USA wurde 2004 unter dem Vorwand gegründet, die wirtschaftlichen Aspekte des Krieges gegen den Terror unter Präsident George W. Bush zu koordinieren, und trägt nun fast die gesamte Verantwortung für Sanktionen. Mark Dubowitz, der Leiter der neokonservativen Denkfabrik Foundation for Defense of Democracies, FDD, der sehr enge Beziehungen zur Trump-Regierung hat, wies in einem Artikel mit dem Titel »The Real War« auf die Bedeutung des US-Finanzministeriums hinsichtlich der Druckausübung auf Iran hin. Er riet dem Finanzministerium, den Einsatz von Sanktionen auf ein beispielloses Maß zu erhöhen und sogar europäische Verantwortungsträger und Banker, die mit Iran zusammenarbeiten, zu sanktionieren. Angesichts dieser Bedrohungen sollten Anstrengungen unternommen werden, um die Öleinnahmen durch andere lukrative wirtschaftliche Aktivitäten zu ersetzen. Iran ist ein Land, das reich an kreativen Talenten und wertvollen Ressourcen und einzigartig in Bezug auf natürliche und menschliche Kapazitäten ist. Ayatollah Khamenei betonte in seiner Rede anlässlich der Woche der Regierung in einer Videokonferenz mit dem Präsidenten und den Regierungsmitgliedern, sich vom Verkauf und dem Massenexport von Rohstoffen wie Öl zu entfernen. Er verwies auf die makroökonomischen Potenziale und den Reichtum des Landes hin und hob hervor, die Wirtschaft des Landes sollte in keiner Weise von ausländischen Entwicklungen abhängig sein. Das Revolutionsoberhaupt bezog sich im Verlauf seiner Rede auch auf den Verkauf von Massenexport von Rohstoffen und sagte, der Verkauf von kostbaren Rohstoffen, die dann im Ausland verarbeitet werden und mit einem ums Vielfache höheren Preis ins Land zurückkommen, wie beim Verkauf der Erde von der Insel Hormuz, von nicht verarbeitetem Safran aus Südkroasan oder von Datteln aus subtropischen Regionen Irans, sind Beispiele dafür, die zeigen, dass auf diesem Gebiet ernsthafte Arbeit geleistet werden sollte. Der Bergbausektor und die Bergbauindustrie sind eine angemessene Alternative, um den Mangel an Einnahmen aus dem Verkauf von Erdöl auszugleichen. Die iranische Bergbauindustrie konnte im vergangenen Jahr 9 Milliarden US-Dollar durch Exporte einbringen, sodass sie eine verlässliche Quelle sein kann, um die durch die zurückgegangenen Ölverkäufe verursachten Defizite auszugleichen. In diesem Jahr werden Exporte in Höhe von 10,5 Milliarden US-Dollar für die Bergbau- und Mineralindustrie des Landes erwartet. Auch auf dem Gebiet der Petrochemie, die ein Bereich der Ölindustrie ist, verzeichnen wir ein günstiges Wachstum und einen Produktionssprung. In den letzten Jahren hat sich diese Branche in Richtung einer größeren Entwicklung und Widerstandsfähigkeit sowie geringeren Verletzlichkeit bewegt. Mit dem Abschluss laufender Projekte und der Umsetzung der Strategien für die nächsten 5 Jahre werden die petrochemischen Komplexe im Land auf 134 Komplexe ausgeweitet und die Produktionskapazität wird im Jahr 14.05/2026 rund 150 Millionen Tonnen petrochemischer Produkte erreichen. Syed Jalal Mir Hashemi, Direktor der Produktionskontrolle der Nationalen Petrochemie-Kompanie Irans, erklärte in einem Bericht über den Produktionsprozess der petrochemischen Komplexe des Landes in den ersten 5 Monaten des laufenden Jahres, dass die Produktionskapazität in diesem Sektor mehr als 25 Millionen Tonnen erreicht hat, was einem Wachstum von 6% gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres entspricht. Er stellte fest, dass die petrochemischen Anlagen eine gute Produktionskapazität aufweisen und erklärte, dass an vielen Komplexen ein Produktionswachstum zu verzeichnen sei und dass in diesem Jahr ein Produktionssprung in der petrochemischen Industrie erwartet werde. In diesem Jahr wurden entsprechend den vorhandenen Kapazitäten und laufenden Maßnahmen alle Bedingungen und Infrastrukturen für die Realisierung des Produktionssprungs in der iranischen Petrochemieindustrie bereitgestellt. In diesem Zusammenhang stehen der Start und die Nutzung neuer Projekte mit den ergriffenen Maßnahmen zur Maximierung der Produktionskapazität bestehender petrochemischer Komplexe auf der Tagesordnung. Diese Erfolge kommen zu einer Zeit, in der die Intensität der unterdrückenden Sanktionen gegen Iran von Tag zu Tag zunimmt. Die Petrochemieindustrie als eine der Schlüsselindustrien ist eine der wichtigsten Säulen der Entwicklung und treibende Kraft verschiedener Wirtschaftszweige des Landes. Dementsprechend besteht der Ansatz der Nationalen Petrochemie-Kompanie darin, die Produktionskette zu vervollständigen und Produktvielfalt zu schaffen. Rohstoff für die heimische Industrie bereitzustellen und den Wert des Produktportfolios in dieser führenden Branche zu steigern. Dieser große Schritt ist von strategischer Bedeutung. Laut Behzad Mohammadi, dem CEO der Nationalen Petrochemie-Kompanie Irans, sollen petrochemische Projekte gemäß den neuen Richtlinien auf die Verwendung grundlegender Rohstoffe in dieser Branche wie Methanol ausgerichtet werden. Heute bewegen sich Polypropylen-Projekte auf der Basis iranischen Wissens in Richtung einer intelligenten und nachhaltigen Entwicklung. Somit wird das Land aufgrund der Bemühungen der Petrochemie-Forschungs- und Technologiekompanie wichtige Katalysatoren bereitstellen, von Importen unabhängig werden und wichtige und wertvolle Maßnahmen in diesem Bereich werden im Jahr des Produktionssprungs realisiert. Ayatollah Khamenei bezeichnete in einer Rede anlässlich der Woche der Arbeit und des Arbeiters bei einer direkten dreistündigen Videoverbindung mit 7 Petrochemie-Produktionskomplexen den aktuellen Produktionsprozess im Land für unzureichend, um den Rückstand auszugleichen. Außerdem hob er die Bedeutung eines qualitativen Sprungs neben dem quantitativen Sprung hervor und bezeichnete hoffnunggebende Maßnahmen bezüglich der Arbeit im Land sowie die Bemühungen diesbezüglich als sehr wichtig. Der Revolutionsführer sagte: Wenn wir einen Trägersatelliten mit einer Geschwindigkeit von 7500 Metern pro Sekunde starten und den Satelliten in die Umlaufbahn bringen können oder in der Verteidigungsindustrie große Fortschritte erzielen, dann können wir auch in der Produktion einen Sprung machen. Das Revolutionsoberhaupt merkte an, dass der Ausbau der Raffineriekapazitäten wie der Bau einer Raffinerie für Kondensate in Bandar Abbas und des Raffineriekomplexes von Siraf sowie die Umsetzung petrochemischer Projekte, die die Produktivität um ein Vielfaches steigern, zu den Sektoren gehören, denen im Bereich des Produktionssprungs besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden sollte.
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, für heute sind wir nun am Ende unseres Programms angekommen. Über eine Kontaktaufnahme Ihrerseits würden wir uns freuen. Dazu stehen Ihnen unsere Mailadresse german@pastoday.com und unsere Postanschrift in Berlin zur Verfügung. Alles Gute und bis morgen. Thank you.